Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. In dieser Folge
Heinrich Reinholds Bericht über seine Reise nach Salzburg, Tirol und Oberösterreich.
Nächst ihr, der Gräfin Trogoff, wurde der Reisezug durch unseren Zeichenlehrer Herrn Ernst Welker, Vetter der beiden berühmten Welker, vermehrt. Er war aus Suhl gebürtig und Sachse vom reinsten Wasser. Längere Zeit hatte er sein Fortkommen in Wien gefunden, von wo ihn die Herzogin als unseren Lehrer, gern gesehenen Gast und guten Gesellschafter mitgenommen hatte. So berichtet Emilie von Binzer in ihrem Buch »Drei Sommer in Löbischau« über den Landschaftsmaler Ernst Welker. Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zur 9. Folge der Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein. Aus dem Burgstudio begrüßt sie wie immer die Historikerin Franziska Huberti. 50 Jahre nach den eigentlichen Geschehnissen schrieb Emilie von Binzer, geborene von Gerschau und Enkelin der Herzogin Anna Dorothea von Kurland, inspiriert durch die Jugenderinnerungen ihres einstigen Freundes Gustav Partheis, Auszüge aus ihrer Jugendzeit nieder, spricht über ihre Familie und über die Löbischauer Gäste, über besondere und weniger besondere Situationen des Salonalltags und gibt auf humorvolle, unterhaltende und nicht selten ironische Weise einen ganz speziellen und persönlichen Einblick in das Leben der damaligen Zeit. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass ihr einige Fehler unterlaufen, wie auch hier in diesem kurzen Abschnitt über ihren Zeichenlehrer Ernst Welker, der keineswegs aus Suhl gebürtig war. Und doch ist dieser kurze Abschnitt in gewisser Weise bezeichnend für die Erinnerung an den Maler. Denn oft sind nur die Hälfte aller veröffentlichten Daten über Ernst Welker und das, wie es scheint, noch zu Lebzeiten des Künstlers, tatsächlich korrekt. Obwohl Ernst Welker ein anerkannter Maler war, der mit den künstlerischen Größen seiner Zeit wie Johann Adam Klein, den Gebrüdern Reinhold oder Johann Christoph Erhard auf Reisen ging, der Gesellschafter und Zeichenlehrer im Salon der Herzogin von Kurland in Löbischau war, mit Wilhelmine von Sagan durch Italien reiste und bis zu seinem Tod 1857 in Wien als Landschaftsmaler seinen Lebensunterhalt verdiente, gab es allein um sein Geburtsjahr lange Uneinigkeit. Bereits im biografischen Lexikon des Kaisertums Österreich, 1886 erschienen, werden die Lebensdaten des Malers mit 1788 bis 1857 angegeben. Andere Quellen, darunter der Grabstein Ernst Welkers auf dem St. Marx-Friedhof in Wien, nennen das Jahr 1784 als sein Geburtsjahr. Doch im Allgemeinen durchgesetzt hat sich das Jahr 1788. Und das völlig zu Unrecht. Und um Ihnen das endgültig zu beweisen, hier der Originalauszug aus dem Taufregister der Kirche St. Augustin in Gotha. 5. Aprilis 1784 hat Herr Philipp Friedrich Welker, herzoglich-sächsischer geheimer Archivarius Allhier, seinen Sohn in hiesiger Schlosskirche von dem Herrn Oberhofprediger Bause taufen und Johann Heinrich Ernst nennen lassen. Neben dem Eintrag ist zudem vermerkt, natus, also geboren, den 4. Aprilis. Johann Heinrich Ernst Welker wurde also am 4. April 1784 in Gotha als Sohn des herzoglich-sächsischen geheimen Archivars und Juristen Philipp Friedrich Welker und seiner Frau Johanne Auguste Sophie, geborene Kögel, geboren. An dieser Stelle geht mein herzlicher Dank an Udo Hopf aus Gotha, mit dessen Hilfe und Kontakten es uns gelang, auch in Zeiten, in denen es schwierig war, in den Archiven zu recherchieren, an diese wichtigen Informationen und Quellen zu gelangen. Philipp Friedrich Welker hatte 1776 in Gotha geheiratet. Insgesamt entstammen aus der Ehe 5 Kinder, Zudem war Ernst Welkers Vater Mitglied der Loge zu den Drei Rosen in Jena und starb 1792. Sein Sohn Ernst Welker erlangte erste Kenntnisse im Zeichnen wohl in Weimar. Danach folgte ein Kunststudium an der Wiener Akademie der Bildenden Künste, wohl seit 1804. 1807 erhielt er dort sogar einen Preis für seine Arbeit als junger Künstler. Er machte den ersten Platz in der Kategorie Landschaften. In Wien muss Ernst Welker auch den Patensohn der Herzogin von Kurland, Theodor Körner, kennengelernt haben. Glaubt man einem Artikel im Allgemeinen Anzeiger der Deutschen, herausgegeben in Gotha im Jahr 1814, begleitete Welker Theodor Körner 1813 aus Wien nach Breslau, um sich dort als Freiwilliger im Lützowischen Korps zu melden. Als Lützower Jäger kämpften beide auf Seite Preußens gegen Napoleon und Welker wurde Augenzeuge Körners Tod. Bekannt wurde vor allem ein Aquarell, Körners Grab bei Wöbelin, das später als Stich in großer Zahl käuflich zu erwerben war. Welker kehrte nach Wien zurück, wo ihn 1816 die älteste Tochter der Herzogin von Kurland, Wilhelmine von Sagan, als Erzieher und Zeichenlehrer für ihre Pflegetöchter verpflichtete. In dieser Funktion weilte er in den Jahren 1819, 1820 und 1821 in deren Schlössern in Sagan und Radiburschitz, was durch Briefe Wilhelmines an ihre Mutter zu belegen ist. 1819 und 1820 reiste Welker auch mit nach Löbischau, wo er die anwesenden Gäste zeichnen durfte. Doch auch unabhängig von seinen Diensten bei der Herzogin von Sagan begab sich Ernst Welker auf künstlerische Reisen. Im Sommer 1817 unternahm er mit seinen Malerkollegen Heinrich Reinhold und Johann Christoph Erhard eine Fußreise nach Niederösterreich, besonders in das Schneeberggebiet. Reisestationen waren unter anderem die Burgruine Starrenberg und der Schlosspark Laxenburg. 1818 unternahm Welker zusammen mit den Malern Johann Christoph Erhard, Johann Adam Klein und den Brüdern Friedrich Philipp Reinhold und Heinrich Reinhold aus Gera reisen nach Salzburg und Berchtesgaden, wovon zahlreiche Grafiken und Zeichnungen zeugen. Und hier setzt auch unsere heutige Lesezeit ein. Von Welker selbst sind nach jetzigem Stand keine persönlichen Berichte erhalten geblieben. So müssen wir aus den Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen schöpfen. 1927 veröffentlichte Heinrich Schwarz einen Brief des Gererer Malers Heinrich Reinhold an dessen Bruder Gottfried Reinhold aus dem Jahr 1818. Darin beschreibt der Künstler seine Reise mit Erhard, Welker und Klein nach Salzburg und an den Königssee. Nicht nur seine Beschreibungen der Landschaft geben viel Aufschluss über die Reise der Künstler, er beschreibt auch, wie die kleine Gruppe unterwegs war und womit sie sich die Zeit vertrieben. Welker reiste 1818 gemeinsam mit Erhard von Wien über Linz ab. Beide kamen 2 Tage vor den Brüdern Reinhold zwischen dem 22. und 25. Juni 1818 in Salzburg an und kehrten im Gasthof zum Mohren ein, wie man der Salzburger Zeitung entnehmen kann. Dort trafen sich die 4 schließlich noch mit Johann Adam Klein und die Reise begann. Ich lese aus: Heinrich Schwarz, Heinrich Reinholds Bericht über seine Reise nach Salzburg, Tirol und Oberösterreich im Sommer 1818. Aus Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Band 67, Salzburg 1927. Die Ausschnitte befinden sich auf den Seiten 158 bis 163. Man soll doch niemals an der Erfüllung eines an sich nicht zu übertriebenen Wunsches, der an sich versteht sich von selbst, auch rechtmäßig ist, zweifeln. Ein Beispiel davon haben wir diesen Sommer gehabt. In meinem letzten Brief schrieb ich dir, dass wir schon längst dem aufkeimenden Wunsch Gehör gaben, Salzburg zu sehen. Anfangs wurde derselbe, der anscheinenden Unmöglichkeit wegen, immer unter die Frommen gezählt, bis endlich, durch einige glückliche Umstände begünstigt, der Entschluss schnell reifte. Der Wille hatte die Möglichkeit herbeigeführt, und wir sahen uns plötzlich am Ziel unserer Wünsche, ehe wir noch glaubten, dass es möglich sei. Wir hatten beide gerade ziemlich einträgliche Arbeiten gehabt, und diese lieferten das Reisegeld. Man soll sich nur zuweilen keck über alle Bedenklichkeiten wegsetzen, die in unserer Lage übrigens verzeihlich sind. O, hörst du, welch herrlichen Genuss hat uns diese Reise verschafft! Welch einen Gewinn für den Künstler an Geist und Körper! Diese Eindrücke können bei mir gewiss durch keine nachfolgenden jemals verdrängt werden. Es ist ein herrliches Land. Ich kann keck behaupten, es gibt in Deutschland wenigstens keinen schöneren Aufenthalt als Salzburg und die umliegende Gegend. Berchtesgaden mit einbegriffen, das Ländchen, was beinahe buchstäblich genommen, höher als breit ist. Elsass, schön als es ist, kann ich nicht dagegen stellen. Und die Schweiz, das heißt, soweit ich sie sah, auch nicht. Ersterem fehlen die gewaltigen Gebirge, ob es gleich sehr fruchtbar und malerisch ist, und der von mir gesehene Teil der Schweiz hat nicht diese schönen Formen oder ganz gewiss keine schöneren. Und doch wird Salzburg erst seit wenigen Jahren von Fremden häufiger besucht und liegt uns um so viel näher als die Schweiz. Es ist nämlich nur 42 Meilen von Wien. Ich will dir nur erst eine Übersicht der ganzen Reise geben, damit du dich orientieren kannst. Wir reisten den 23. Juli mit einem Landkutscher, der einen viersitzigen Wagen hat, die Person zu 40 Fluorien Wiener Währung gerechnet, mit noch zwei anderen Herren von hier weg und kamen nach 4 und einem halben Tag in Salzburg an. Über St. Pölten, Stift Molk, Enns, Ebelsberg, Neubau, Wels, Lambach, Schwanenstadt, Vöglabruck, Salzburger Grenze, Frankenmark, Neumark, Salzburg. Von Wien bis Linz ist die Gegend weniger schön, doch hat man von St. Pölten an die Aussicht auf die nächsten steirischen Berge. Die Donaugebirge sind unbedeutend. Mehrere Stunden oberhalb Linz aber bei Lambach fängt sie auf der linken Seite an schön zu werden. Da entfaltet sich nach und nach ein Gipfel der Gebirge des Salzkammergutes nach dem anderen und werden immer malerischer, so wie man sich der Salzburger Grenze nähert. Dazu hatten wir königliches, aber sehr heißes Wetter, dass wir alle 4 im Wagen beinahe zerflossen sind, weil wir etwas eng saßen, absonderlich mit den Beinen. Das Herrliche fing aber von der letzten Station vor Salzburg, Neumark, an. Welch ein Anblick! Welche Fülle der Vegetation! Rechts unten lag ein kleiner See, der Seekirchnersee. Gerade vor uns hatten wir den Kapuzinerberg mit einem Kloster, der nicht sehr hoch ist und an welchem ein Teil der Stadt liegt, die man aber da noch nicht sieht, weil die Straße etwas links herkommt. Hinter diesem her fuhr ein Teil des Mönchsbergs, ein herrlicher, ganz steil abgeschnittener Felsrücken von 200 bis 300 Fuß Höhe, welcher die Stadt von der Südseite einschließt, so dass über den Häusern unmittelbar sich die ganz schroffe, rötlich-graue Felswand erhebt. Die Salza fließt zwischen diesen beiden Bergen mitten durch die Stadt, doch sieht man sie von diesem Standpunkt auch nicht. Über allen diesen nun hervor erheben sich die gewaltigen Häupter des Unterbergs, über 6000 Fuß, etwa eine starke Stunde von der Stadt. Weiter hinten noch, in einer gewaltigen Kette, das Tennengebirg, der Gölln, der sich an den hinteren Teil des Unterbergs anschließt. Weiter rechts nach Südwest das Lattengebirg, der Ristfeucht, Ochsenkopf, Sonntagshorn. Dann im Westen beinahe der schöne hohe Staufen, von welchem aus sich das Gebirg verflacht und in die große bayerische Ebene in Nordwest und Norden ausläuft. Ein köstliches Panorama. Dies alles sind Berge von 5.000 bis 7.000 Fuß und drüber. Das ist auch noch nicht alles. Ganz hinten zwischen dem Gölln und Untersberg im Süden und hinter Berchtesgaden steigen nun erst der ehrwürdige, zwiehäuptige Watzmann mit seinen furchtbaren Zacken von 10.000 Fuß und noch weiter die Teufelshörner empor, die auch zu Berchtesgaden gehören. Ich will nicht versuchen, dir das Überraschende und Herzerhebende dieser Szene auszumalen. Der schwüle Sommerton, die blauen Gebirge mit ihren Schneehäuptern, man muss es sehen. Nordöstlich von der Stadt, etwa eine bis eineinhalb Stunde entfernt, liegt noch ein anderer Berg mit runder Kuppe, der Geißberg von 4.000 Fuß. Der verschwindet aber ganz, man bemerkt nicht, dass er so hoch ist. Ob seine Höhe gleich vielleicht 800 Fuß mehr beträgt als die des Brockens. Die Stadt ist ganz italienisch gebaut, mit flachen Dächern, und hat ein sehr freundliches, einladendes Aussehen. Sie hat einen ganz fremden, eigenen Eindruck gemacht, wie ich mich von keiner der Städte, die ich sah, erinnere. Der Mönchsberg, ein, wie gesagt, an seiner höchsten Stelle etwa 300 Fuß hoher Felsrücken von etwa 2000 Schritt Länge, flözartig und auf allen Seiten ganz senkrecht, schließt die Stadt dergestalt in Süden ein, dass man gezwungen war, durch die ganze Breite ein Tor von 163 Schritt Länge zu hauen. Ein wahres Riesenwerk. Es ist gegen 10 bis 12 Schritt breit und vielleicht 30 Fuß hoch und in die Ebene zwischen den Mönchsberg und Untersberg hinausführt. Südlich vom Mönchsberg, in der Fläche nach dem Untersberg zu, etwa 2000 Schritt vom Mönchsberg, liegt ein anderer, ganz isolierter, ganz steiler, angeflözter Felsrücken von etwa 800 bis 1000 Schritt Länge und etwa 200 bis 300 Fuß Höhe, der Ofenlochberg, welcher ganz parallel mit ersterem läuft, auch sehr schön bewachsen ist, aber nur mit kleinen Bäumen und Gebüsch und oben auch hin und wieder Feld hat. Ein paar gute Freunde, auch Künstler, waren 2 Tage vor uns von Wien abgereist und erwarteten uns hier, wo wir alsdann auch in demselben Wirtshaus wohnten und ein sehr lustiges Leben während der 3 Wochen unseres Aufenthalts führten. Leider hatten wir aber 10 bis 11 Tage Regen, doch haben wir im unermesslichen Schweiß unserer Angesichter ziemlich viel gezeichnet. Ein dritter Freund kam 8 Tage später auch an von Wien, und nun ging's noch lustiger und toller her, wenn wir Mittag oder abends zum Essen zusammenkamen. Doch ich sehe, dass ich zu umständlich werde, also nur das Wesentliche. Wir trafen die beiden jungen Fürsten Lobkowitz nebst ihrem Hofmeister auch an, die durch Steiermark gekommen waren und nun von hier aus den Glöckner an der tirolisch-kärntnerisch-salzburger Grenze besuchen wollten. Das heißt, dieser Berg, der höchste in der ganzen österreichischen Monarchie, liegt da, wo sich diese 3 Grenzen berühren. Zu dieser Expedition wurde ich denn eingeladen, welches nicht auszuschlagen war, da es sehr artige junge Leute sind, noch der Folge wegen, und nach Berchtesgaden bestellt, 5 Stunden von Salzburg, von wo aus der Marsch angetreten werden sollte und wohin sie denn auch über Hallein, um dort die berühmten Salzwerke zu sehen, kommen wollten. Wir gesegneten also Salzburg und machten uns in Corpore auf. Das heißt, wir beide, Erhard, Klein und Welker. So sehr wir auch unser Gepäck vereinfacht hatten, indem wir die Ölmalereigeschichten nach Wien zurückgeschickt hatten, so wurde uns doch das Übrige über die Maßen sauer und beschwerlich, da es zumal sehr schwül war. Wir hatten uns verspätet und waren erst gegen 2:30 ausgegangen und kamen endlich abends gegen 7 Uhr ziemlich müde in Berchtesgaden an. Dies ist ein ganz kleines Städtchen oder eigentlich Markt von etwa 2000 Einwohnern und liegt in einem Bergkessel, doch nicht fürchterlich. Im Hintergrund starrt der Watzmann in die Höhe. 1 Stunde davon, nach dem Watzmann zu, liegt der berühmte Königs- oder Bartelmaissee, zwischen gewaltig schroffen Wänden rings umschlossen. Das ganze Tal bis an den See, wo es sich schließt und eng wird, weil von der linken Seite her der hintere Göllen sich nähert, zeichnet sich durch seine herrliche Vegetation und Alpen aus. Vorzüglich schöne, ungeheure Ahorne gibt's hier, aber wenig Feldbau. Es ist schon zu kalt und rau und das wenige Getreide oder Hafer wird oft nicht reif. Deswegen nährt sich ein großer Teil der Einwohner von Schnitzarbeit, die bekannten Spielsachen, von denen du auch wohl gehört hast. Doch werden sie elend bezahlt und leben kümmerlich. Dann haben sie etwas Viehzucht und ein großer Teil findet durch das große Salzwerk seinen Unterhalt. Aber äußerst malerisch ist dieses Tal, doch konnten wir zu unserem Leidwesen fast nichts zeichnen, weil es 5 Tage ununterbrochen regnete. Denn wenn es im Gebirge einmal anfängt, so kann's gar nicht wieder aufhören. Besonders ist Berchtesgaden dafür bekannt. Wir sind schier verzweifelt. Zum Glück war das Wirtshaus sehr gut und billig. Wir waren unserer 5 auf einem Zimmer und trieben 1000 Streiche und Schnaken, hielten Akademie, zeichneten einander oder Kostüme und so weiter. Wurde es ein wenig hell, gleich hinaus, um etwas zu zeichnen, doch konnte wenig geschehen. Die Fürsten waren auch schon da und wohnten in demselben Wirtshaus. Am 5. Tag abends wurde es hell und wir beschlossen, den folgenden Morgen abzukratzen, das Wetter möge sein, wie es wolle. Diesen Nachmittag befuhren wir noch den See. Es war aber das Wetter auch nicht günstig, windig und fing endlich wieder an zu regnen, dass wir das Ende des Sees nicht erreichen konnten. Ein Sturm ist, auf diesem See besonders, kein Spaß, weil er ganz von ungeheuren Wänden umstarrt ist, die senkrecht in den See hineinstehen und keinen Platz zum Landen lassen im Fall der Not. Er ist 2 Stunden lang oder etwas mehr, eine starke Viertelstunde breit und an der tiefsten Stelle in der Mitte 106 Klafter tief. Die Seeliesel, ein hübsches Fischermädchen, welches uns fuhr, hatte eine ungeheure Pistole hergegeben, womit ich auf der Mitte des Sees schoss. Das Echo rollte wie Donner hinüber und herüber. Den folgenden Tag war das Wetter besser und wir rüsteten uns zur Abreise. Wir hatten einen Bedienten und immer einen Wagen, auf welchem das Gepäck fortgeschafft wurde, so dass ich gar nichts zu tragen brauchte. Fritz wollte noch einen Tag dableiben, um den Watzmann zu zeichnen. Erhard und Welker setzten ihren Weg nach Garstein fort und Klein wollte übers Gebirg nach Golling. So zerschlug sich die Gesellschaft auf einmal. Fritz ging den Tag darauf allein nach Salzburg zurück. Von da an die Seen des Salzkammerguts nach Gmunden, über Lambach an die Donau und auf einem Schiff nach Wien. Von 1821 an weilte Welker mehrere Jahre in Italien, wo er seine Malerkollegen in Rom wieder traf und viele neue Bekanntschaften schloss. Man kann davon ausgehen, dass er sich im Kreis der deutsch-römischen Künstlerkolonie bewegte und versuchte, mit Landschafts- und Architekturdarstellungen ein Publikum zu finden. Er unterhielt Kontakte zu Künstlern wie Bertel Thorvaldsen, Luise Seidler, Johann Christian Reinhardt, Josef Anton Koch und Julius Schnörr von Karolsfeld. Im November 1822 reiste der Maler im Gefolge der Wilhelmine von Sagan nach Neapel. 1824 weilte Lilli Partey, die Schwester des Buchhändlers und Altertumsforschers Gustav Partey, mit ihrem Mann und ihrem Bruder in Rom, traf die dort ansässigen Künstler und schrieb im November 1824 in ihr Tagebuch: Abends kamen Mila und Tucher zum Tee und der kleine Welker in alter Erinnerung. Er hat leider seinen Bart abgeschnitten. Beide hatten sich in Löbischau kennengelernt in einer Zeit, als Welker noch einen Schnurrbart wie einen Äquator trug. In seinen späteren Jahren in Wien war Ernst Welker sehr produktiv. Seine Arbeiten wurden dort regelmäßig bis 1850 ausgestellt, wie man den Jahresausstellungen der Wiener Akademie der Bildenden Künste entnehmen kann. Er starb 1857 in Wien, wo sich auch seine Grabstätte befindet. Und zum Schluss mein persönlicher Lesetipp. Im Juli 2022 widmete das Museum Burg Posterstein diesem fast unbekannten Künstler die Sonderschau Sehnsuchtsziel Italien, der Maler Ernst Welker auf Reisen und im Salon der Herzogin von Kurland. Ausgestellt waren über 60 Arbeiten des Künstlers und weitere Werke seiner Malerkollegen. Die Ausstellung nahm die Besucher mit auf eine Reise nach Italien, Österreich, nach Böhmen und natürlich nach Löbischau. Im Zuge dieser Sonderschau entstand der bis dato umfangreichste Katalog zum Leben und Wirken des Künstlers. Für nur 25 Euro können Sie dieses wunderbare Buch mit dem Titel Sehnsuchtsziel Italien, der Maler Ernst Welker auf Reisen und im Salon der Herzogin von Kurland im Museum Burg Posterstein erwerben und sich auf eine Reise durch verschiedene Lebensstationen und Schaffensorte Welkers entführen lassen. Weitere Informationen erhalten Sie wie immer auch unter www.burg-posterstein.de und im Blog. Und damit verabschiede ich mich, liebe Zuhörende, bis zur nächsten Lesezeit mit Geschichte und Geschichten aus dem Museum Burg Posterstein.